herzlich willkommen zu Jackie Jack, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zu den ersten Testfahrten der MotoGP 2023er-Saison. Und ich bin heute natürlich wieder nicht allein, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, die MotoGP ist zurück. MotoGP 2023. Lange haben wir darauf warten müssen. Die Saison ging ja offiziell schon los, letzte Saison mit dem Tester, nach dem letzten Saisonrennen. Aber jetzt ist sie so richtig offiziell gestartet am Laufen mit den Testfahrten der MotoGP 2023er Saison. Immer leise ja gleich. Und Jan ist natürlich auch wie immer mit dabei. Glückwunsch, Flake geht auch hier wieder in die nächste Saison. Und ja, Jan, das Jahr kann nur gut werden.
Ja, wir sind zurück. Nach einer sehr langen Pause, wie du schon gesagt hast, weiß ja, Winterpausen sind immer so eine Sache für alle Rennsportfans, ob das jetzt MotoGP oder Formel 1 ist, ist immer ziemlich langweilig in der Winterpause und man wartet eigentlich sehnsüchtig, bis es wieder losgeht. Und das hat es jetzt an dem letzten Wochenende in Malaysia. Gibt, denke ich, viel zu besprechen. Jedoch ist es auch noch etwas mehr als einen Monat jetzt, bis die Saison dann endgültig losgeht. Also davor gibt es natürlich auch noch Portimao-Testfahrten, aber ja, jetzt in Malaysia würde ich jetzt mal sagen, 3 Tage, die man so eigentlich, okay, sagen wir mal, einer davon war repräsentativ, eigentlich die restlichen 2 eigentlich nicht. Oder vielleicht den Sonntag kann man auch noch mitzählen, aber Malaysia weiß man, ein Land, wo es gerne mal regnet, und zwar nicht nur einmal und nicht nur gerade mal so locker leicht, sondern kann es auch mal ziemlich krass regnen. Und so war es auch am Rennwochenende, weswegen auch die Sessions meistens unterbrochen wurden durch den starken Regen und die Fahrer auch nicht ihr komplettes Programm abspulen konnten. Da stellt man sich natürlich jetzt die Frage, warum Malaysia? Warum nicht irgendeine andere Strecke?
Ja, also haben sich auch viele Fahrer so ein bisschen ja drüber aufgeregt, wo sie gerade hier auf ihre neue, wo sie gerade auf ihren neuen Run gehen wollten, gerade nochmal einen frischen Reifen, zum Beispiel so ein Alex Rins oder so, der wo am letzten Tag nochmal pushen wollte, ging nicht, der Regen hat dem Strich durchrechnet gemacht, Alex Magis am zweiten Tag. Wollte mal mit Softreifen rausfahren, der Regen ist gekommen. Ja, also da muss man sich auch die Frage stellen, warum macht man so einen Test an so einem unbeständigen Ort, sage ich jetzt mal, wo die Wetterverhältnisse schlecht sind, weil es hätte jetzt auch 3 Tage durchregnen können und dann wäre der Test ganz ins Wasser gefallen. Und dann würden alle jetzt mit leeren Händen da stehen. Zum Glück ist es nicht so gekommen, nur ein bisschen Testzeit ist verloren gegangen, aber es hätte auch ganz anders kommen können.
Na, da fragt man sich natürlich dann, was gibt es für Alternativen? Eigentlich jetzt um diese Jahreszeit im Februar gibt es nicht viele Alternativen. Auch bei uns hier in Europa, also kann man eigentlich nirgends fahren. Also so an Le Mans, Mugello oder so ist ja eigentlich nicht zu denken. Da kommt eigentlich nur Jerez oder halt Portimao noch in Frage. Wobei es da natürlich auch sehr unbeständig sein kann beim Wetter. Das ist wahrscheinlich der eine Grund, warum man Malaysia nimmt, weil einfach es gibt keine anderen Alternativen. Natürlich könnte man jetzt auch in Thailand fahren oder in Japan oder in Indonesien, wo es ja auch letztes Jahr die Testfahrten gab, aber das sind natürlich dann auch Länder so wie Sepang, die wo man nicht weiß, wie das Wetter wird. Und zudem bietet Malaysia natürlich auch eine Strecke, die ja eigentlich alles hat. Das ist eigentlich so eine typische Teststrecke. Lange Geraden im letzten Sektor, langsame Kurven, Schneckenkurven wie im ersten Sektor, langgezogene Kurven. Also hat eigentlich alles, was man braucht, um zu testen. Deswegen bietet sich die Strecke auch an. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch in den nächsten Jahren weiterhin die Sepang-Testfahrten stattfinden werden. Klar, so ein bisschen Abwechslung wäre auch mal gut, aber es sind auch nur Testfahrten. Also das ist natürlich jetzt für die Fahrer interessant, aber für uns jetzt so als Zuschauer ist es nicht, jetzt nicht so actionreich wie richtige Rennwochenende. Also ja, Aber es ist okay, es war jetzt an diesem Wochenende so und es ist ja auch noch halbwegs gut ausgegangen.
Genau, und wir haben ja auch noch einen Test. Einen Monat geht es nämlich nach Portimao, wie du schon gesagt hast. Da können wir jetzt auch wieder drüber diskutieren, den Zeitabstand jetzt wieder einen Monat warten, bis dann die nächsten Testfahrten sind. Ist auch schon ein gewaltiger Abstand. Klar haben die Teams jetzt nochmal vielleicht ein bisschen Zeit zu entwickeln. Da ist auch Bedarf bei manchen Herstellern, da kommen wir gleich noch dazu. Aber da einen Monat jetzt wieder ja, Abstand zwischen den Tests zu haben, ist auch, ja, sage ich jetzt mal, nach so einer langen Pause, jetzt hat man 3 Tage Testfahrt und dann wieder ist ein Monat nichts. Also das, ja, lässt auch ein bisschen vielleicht zu so denken, dass man das vielleicht in der Zukunft vielleicht auch anders nimmt.
Na, es ist vor allem für einen Hersteller extrem interessant, dass es noch Testfahrten gibt in Portimao. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ja, wie du sagst, natürlich kann man jetzt noch entwickeln, aber ob da jetzt noch viel geht in einem Monat, ich weiß nicht. Da geht natürlich schon noch was, aber ich denke, dass auch manche Hersteller eigentlich froh wären, wenn es jetzt direkt schon losgehen würde. Zudem auch dann Portimao wieder komplett andere Strecke. Sehr, sehr schwierig. Haben auch schon viele Fahrer gesagt, besonders halt Augusto Fernandes, ja, Portimão, es ist eine sehr, sehr schwierige Strecke zum Testen als Rookie, weil die schon sehr anspruchsvoll ist, dann direkt da mit dem MotoGP-Motorrad. Also es ist gar nicht mal so easy und für ihn eher ein Nachteil, aber andererseits auch ein Vorteil, weil das erste Rennen ist in Portimão und es ist eigentlich ja oft so, dass vor dem richtigen Rennwochenende noch getestet wird. Das war in Katar der Fall. Das war auch in Indonesien letztes Jahr der Fall, wo noch getestet wurde. Also ich finde das auch grundsätzlich gut. Können Sie sich direkt darauf einschießen. Aber natürlich der Zeitabstand, ob der jetzt muss sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wann kann man die Strecke mieten und so. Also beziehungsweise wann hat die Strecke quasi Zeit, oder wie man das so nennen. Aber ja, ist jetzt noch ein bisschen, aber so lang ist es jetzt auch nicht mehr.
Genau, und wir haben ja auch schon wieder ein bisschen Material, worüber wir reden können. Deswegen sage ich, genug um Wetter und über Zeitabstände geredet zum nächsten Test. Wir gehen direkt rein in die Test-Action. Und zwar, ja, die Hersteller, die wahrscheinlich nicht so viel Sorgen haben nach dem Test, die könnten morgen loslegen. Das wäre Ducati nämlich. Die haben nämlich, ja, absolut abgeliefert bei dem Test. Ich denke mal, so nah an der Optimalvorstellung da. Was die da abgeliefert haben, Marini wirklich die Bestzeit gefahren mit einer 1,578,8. Bagnaia knapp dahinter. Und da haben wir auch Bastianini, Martin, Dejan Antonio, Bezzecchi und Alex Marquez in den Top 10. Sarko auf Platz 16 der Combined Times, 9 Zehntel weg. Aber bei Sarko braucht man uns da jetzt, denke ich, nicht so viel Sorgen machen, dass der jetzt auf einmal da komplett abfällt. Von dem wird auch schon noch was kommen. Der war wahrscheinlich einfach ein bisschen gemächlicher unterwegs, keine Ahnung, wollte einfach nicht so schnell fahren irgendwie. Aber ja, Ducati generell, also wir haben jetzt hier sehr viele Ducati-Bikes vorne, eigentlich ja auch kein Hersteller, der wohl da so richtig mitgehen kann. Ja, es sieht nach dem ersten Test schon wieder sehr stark nach Ducati aus.
Ja, das, was man auch eigentlich schon vermutet hat, hat sich auch bewahrheitet. Ducati ist, ja, es ist einfach das Motorrad, was momentan einfach am besten ist. Ich denke, da braucht man auch nicht viel sich drum zu streiten. Also allein schon mal sieht, alle drei Bestzeiten an dem Wochenende waren von Ducati-Fahrern. Das ist natürlich auch ein starkes Zeichen. Klar kann man jetzt sagen, dass nur der Freitag und der Sonntag repräsentativ waren, aber na gut, das ändert am Ende auch nichts. Was natürlich bei Ducati interessant ist, dass die GP23, also die diesjährige Ducati, schon auf demselben Niveau ist wie die 2022er Ducati. Wenn man sich jetzt so zurückerinnert ins letzte Jahr, da war das ja ein großes Problem. Wenn ich da überlege, dass Pecco Bagnaia anfangs in Katar noch solche Schwierigkeiten hatte, keine Punkte geholt hat in manchen Rennen, weil einfach die damalige 2022er Ducati einfach noch so unterlegen war gegen die 2021er Ducati, wo die noch so viel Aufholbedarf hatten, dass das einfach noch ein bisschen gedauert haben, bis die richtig in Schwung gekommen sind. Das haben wir dieses Jahr nicht mehr. Es gibt nicht mehr diesen Abstand zwischen 2022er Motorrad und 2023er. Das hat auch Pelco Bagnaia hervorgehoben, dass es sehr wichtig für ihn ist, direkt gut reinzustarten. Und er hat auch betont, dass er viel besser reingestartet ist als letztes Jahr. Und das stimmt ihn auf jeden Fall positiv. Und ja, aber auch die Vorjahresmodelle, die sind alle gut mit dabei. Ich denke, da können sich eigentlich kein Ducati-Fahrer wirklich beschweren. Also die sind wirklich auf einem ziemlich guten Niveau.
Ja, definitiv. Stellen auch mit Alex Marquez den besten Herstellerwechsel, den besten Herstellerwechsler. Konnte damit Rolf Hernandez um 4 Zehntel distanzieren, der ja von KTM zu Aprilia gegangen ist, also da den Hersteller auch gewechselt hat. Ja, generell auch Resini Ducati, Fabio Giannantonio und Alex Marquez auch gut dabei. Die VR46 Ducati ist sowieso immer gut dabei. Die Werks-Ducati ist auch vorne dabei. Jorge Martin auch vorne dabei, nur halt eben Joan Zarco. Aber der wird da wahrscheinlich auch noch vorne reinstoßen. Ja, nach dem Test jetzt hier haben wir eigentlich nur, sagen wir mal, einen Hersteller, der wo da so ein bisschen Paroli bieten konnte über die 3 Testtage hinweg. Das war nämlich Aprilia mit Maverick Vinales und Aleix Spargaró, die da vorne reingefahren sind, die da das Ducati. Ja, die da die Ducati-Bikes vorne so ein bisschen gesprengt haben auf 3 und 6. Ansonsten 7 der 9 ersten sind Ducati-Bikes. Und ja, nur Maverick Vinales und Aleix Spargaró konnten das so ein bisschen sprengen. Auch die einzigen, die wo das so richtig sprengen konnten, denn Marc Márquez mit der Repsol Honda schon 3 Zehntel hinter seinem Bruder Alex Márquez. Ja, die Aprilia. Also die scheint wieder gut aus dem Winter gekommen zu sein, haben eigentlich die Fahrer auch so bestätigt. Ja, Jan, deine Meinung zur Aprilia?
Sehr stark, würde ich sagen. Vielleicht sogar ein bisschen besser als letztes Jahr, muss ich sagen. Wobei ja gut, Aprilia eigentlich immer ziemlich gut beim Testen ist. Ja, haben sich in allen Bereichen verbessert, laut Aleix Spargaró, was natürlich sehr positiv ist. Muss man ganz schnell sagen, auch vom Topspeed her. Ich glaube, Vinales, glaube ich, Platz 2 in der Topspeed-Tabelle oder irgendwo, glaube ich. Ich glaube, Platz 2 oder sowas oder 3, ich weiß nicht. Irgendwie so, also schon ziemlich weit vorne. Und was ich vorher kurz angedeutet habe, ist, dass Aprilia ja noch mit dem alten Motor fährt vom letzten Jahr und erst den neuen Motor in Portimao bekommt. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon sehr spät, muss ich sagen, da erst den neuen Motor zu bekommen, weil wenn da jetzt eine Sache nicht gut dran ist, dann ja, steht man da und dann steht das erste Rennwochenende schon vor der Tür. Also weiß ich gar nicht, ob das jetzt für Ducati, nicht für Ducati, sondern für Aprilia so vorteilhaft ist, jetzt noch einen neuen Motor so kurzfristig zu bekommen. Aber kann natürlich auch Vorteile haben. Wenn der richtig gut ist, dann ist das natürlich Weltklasse. Dann fragt man sich natürlich, ja, warum bekommt ein Aprilia erst den Motor so spät. Das liegt einfach daran, dass einfach Aprilia, weil ich halt weiß, ein relativ kleiner Hersteller ist und somit natürlich auch deren Budget jetzt nicht so hoch ist. Jetzt mal als Beispiel, die holen jetzt schon in Malaysia den neuen Motor. Das kostet natürlich schon ordentlich Knete. Nehmen wir an, der funktioniert nicht, dann werfen die den weg. So, da hat man erstmal gutes Geld aus dem Fenster geworfen. Und das ist natürlich für so einen kleinen Hersteller nicht so gut. Deswegen wird auch in der Fabrik bei Aprilia schon meistens der Motor getestet, um halt so wenig Geld wie möglich zu verlieren. Und deswegen wird auch in Portimao erst der Motor zum Einsatz kommen, weil man da halt kann relativ sicher sein, in der Theorie zumindest, dass da nicht viel falsch laufen kann. Aber das ist so ein bisschen der Grund, warum Aprilia jetzt erst den neuen Motor bekommt. Ein paar Tage vor dem ersten Saisonrennen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, so den Ansatz von Aprilia. Ich meine, wenn ich mal so Honda so angucke, also die sind ja auch, die sind echt Weltklasse, ist echt ein guter Hersteller. Ne, Spaß beiseite, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, aber Aprilia, was soll man sagen? Die sind da mit dabei und ich hoffe, dass sie können dass wenigstens die können Ducati ein bisschen Paroli bieten, weil ansonsten wird das so ein bisschen ein Ducati-Fest in dieser Saison.
Ja, wenn man hier auch auf die Topspeed schaut, da haben wir Merck Vinales und Aleix Espargaró, teilen sich sogar den ersten Platz mit Francesco Valera. Beide, also oder alle drei sind 337,5 km/h gefahren. Also sozusagen, die Aprilia konnte sogar zweimal abrufen, den Topspeed, die Ducati nur einmal. Dann haben wir schon nämlich schon 1 km/h Unterschied zu Jorge Luca Marini und Jorge Martin. Marco Bezzecchi und auch Marc Marquez. Also die Honda, die scheint auch okay auf der Geraden zu laufen mit 336,4. Also die Aprilia hat wirklich einen guten Motor. Selbst wenn der jetzt in Portimão nicht funktioniert, der alte Motor, der läuft auch. Und das zeigt, dass die Aprilia wirklich auf allen Ebenen ja, da aufgeholt hat.
Ja, das hatte ich auch letztes Jahr schon so angedeutet, dass einfach Aprilia macht jedes Jahr Fortschritte. Also muss ich schon ganz ehrlich sagen, vielleicht so der einzigste, jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, Rückschritt, wo die mal in ihrer Laufbahn gemacht haben, war von Jahr 2017 zum Jahr 2018. Will ich sagen, dass das ein kleiner Rückschritt war, weil jetzt von den Ergebnissen auch so zu sprechen. Aber ansonsten eigentlich immer stetig entwickelt und einfach jetzt, ja, also ganz klar zweitbestes Motorrad hinter Ducati. KTM ist auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Die haben, glaube ich, auch noch nicht alles gezeigt beim Test. Aber dennoch würde ich sagen, dass Ducati und Aprilia auf jeden Fall da ganz vorne dominieren werden. Und auch so ein Merck Vinales weiß man natürlich, dass der testen kann. Das weiß man einfach. Aber ich bin mal gespannt, wie der das jetzt in der Saison kann ummünzen, weil Vinales und dann in der Saison, das ist mit dem Druck und alles, das ist dann auch wieder was anderes. Da kommt mir Lech immer noch ein bisschen stärker vor. Aber das werden wir sehen und ja. Also zu Aprilia und Ducati, vielleicht noch ein Wort zu Ducati. An dem Motorrad ist auch eigentlich fast nichts neu. Also die haben ein bisschen was an der Aerodynamik verändert und eine neue Schwinge. Aber ja, sonst ist eigentlich alles gleich. Also von daher keine großen Änderungen. Auch bei Aprilia jetzt gute Verbesserungen. Also das kann sich wirklich sehen lassen.
Ja, da würde ich sagen, kommen wir zu den Leuten, wo es nicht so ganz so glatt gelaufen ist beim Test. Nämlich zu Honda. Wenn wir uns die Zeitenliste angucken, Marc Marquez auf der 10 mit 7 Zehntel Rückstand, Jean Mir auf der 12 mit knapp 9 Zehntel Rückstand, Alex Rins auf Platz 19 mit knapp 1 Sekunde Rückstand
Boah.
und Nakagami auf Platz 21 fällt ein bisschen ab, 1,6 Sekunden Rückstand. Ja, wenn man sich so Honda anguckt, also der 2023er Prototyp, der wurde direkt wieder verworfen dann jetzt. Soll wohl eine 2022er Evolution werden. Ja, im Honda-Lager sind nicht viel, ist nicht viel, was es lohnt, jetzt irgendwie ja, positiv zu sein, dass es jetzt Richtung WM geht, diese Saison, weil ja, der Abstand von 7 Zehntel zur besten Ducati ist an dem Testtag schon eigentlich gewaltig vom besten Fahrer Marc Marquez. Jean Mir hat sich eigentlich, denke ich, ein Verhältnis gut geschlagen für das zweite Mal auf der Honda jetzt. 9 Zehntel back, anderthalb Zehntel hinter seinem Teamkollegen, also Jean Mir. Ist auch klar ein Weltmeister, klar, dass er es kann. Und auch Alex Rins eine Sekunde weg, das ist ja alles, sagen wir mal, zwischen 12 und 19, das ist ja alles anderthalb Zehntel. Also da nimmt sich alles nicht viel. Aber wenn man sich jetzt mal die beste Honda im Vergleich zur besten Ducati anguckt, 7 Zehntel, das ist schon eine Welt.
Ja. Na, also Honda, wie du gesagt hast, 2023er Prototyp weg. Kein Fortschritt, was auch Marc Marquez selbst gesagt hat, ist nichts. Interessant war auf jeden Fall, dass Marc Marquez an den Testtagen vier Bikes in der Box hatte. Vier. Das ist schon krass. Also, das muss man schon ganz klar sagen. Da haben wir, glaube ich, zwei, ja stimmt, zwei Bikes haben wir da so, wie nennt man das, Evolutionsstufen, würde ich jetzt mal sagen, vom 2022er Modell. Was es dann auch wahrscheinlich am Ende werden wird, weil 2023 ist nichts. Das wird direkt wieder weg. Und da hat auch Marc Marquez gesagt, dass die Aussage fand ich auch ganz witzig. Er ist mit seiner körperlichen Verfassung mehr zufrieden als mit dem Motorrad. Ich denke, und Marc Marquez ist noch nicht bei 100%, also ich denke, dass Marc Marquez da schon weiß, von was er spricht. Das ist einfach eine Situation momentan. Das ist einfach, ich weiß nicht. Das geht einfach nicht. Also kein Fortschritt. Gefühlt noch irgendwie ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Also ich weiß nicht. Jetzt ist auch Marc Marquez dabei. Wenn es bei dem schon nicht läuft, dann wie soll es mit den anderen Leuten laufen? Positiv hervorheben will ich wirklich Joan Mir. Finde ich, der hat es echt gut gemacht. Der ist echt nicht weit weg. Und er hat auch echt der hat sogar positives Feedback gegeben. Gut, ob dieses Feedback jetzt so relevant ist, weiß man nicht. Weil Alex Rins hat auch positive Rückmeldungen gegeben. Natürlich, wenn man neu auf die Honda kommt, wenn man sich da gut eingewöhnt und sieht, ah, ist gar nicht so weit weg, dann ist das natürlich positiv. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt in der Saison entwickelt. Und Nakagami, der hat auch noch eine kleine Verletzung an der Hand. Also das sehe ich jetzt mal noch nicht so, so streng, dass der weit hinten ist. Der wird bestimmt auch noch besser werden. Aber Alex Rins und John Mir schon ziemlich okay, würde ich sagen. Und Marc Marquez ist. Ich denke, wir sind einig, Marc Marquez wird es die Saison irgendwie hinkriegen. Der wird da irgendwie versuchen, vorne mitzufahren. Auch wenn das Motorrad kacke ist. Das ist einfach so. Es mag Marquez, der wird nicht aufgeben und ja, also wenn man ganz ehrlich ist, also wenn Marc Marquez da jetzt ein Top-Motorrad hätte, er würde so dominieren, ey, meine Güte, fett. Aber ja, mal gucken, was Honda jetzt eventuell noch findet bis Portimao. Ich gehe mal davon aus, nicht mehr viel. Also irgendwie glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, sind Sprade und Marquez ohne Winglets einfach mal einmal gefahren. Was der eigentlich heutzutage eigentlich gar nicht mehr, gar nicht, wo man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Und auch sehr interessant. Und Pradl, der musste auch noch länger bleiben als ursprünglich geplant. Da gab es auch noch ein paar Problemchen. Ja, also Honda, das ist und bleibt einfach, so schlimm es sich anhört, das schlechteste Bike im Feld. Um das jetzt nicht unbedingt mit viel, okay, Yamaha ist jetzt auch nicht wirklich gut, aber da ist schon ein deutlicher Abstand, wie du gesagt hast. Vor allem bis zur ersten Ducati 7 Zehntel. Da fehlen allein 3 Zehntel auf Alex Marquez auf Platz 9. Ne? ja, also muss mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht, was ich von halten soll. Aber es ist Marc Marquez und er wird das schon irgendwie nochmal irgendwie hinbekommen. Da er wird es auf jeden Fall versuchen, vorne mitzufahren. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, egal wie schlecht das Motorrad ist.
Ja, da gehe ich mit, dass Marquez Honda vielleicht ein bisschen tragen kann. Marquez ist ja ein absoluter Topfahrer. Der kann das Motorrad in Sphären heben, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Ja, der wird da irgendwie vorne auf jeden Fall bei manchen Rennen, wenn es nicht bei allen ist,
Ja.
auf jeden Fall im Sieg mitfahren. Für den WM-Titel muss man ihn eigentlich
Absolut.
auch immer auf dem Zettel haben. Auch wenn es das Bike halt nicht ist. Und man darf auch nicht vergessen, was auf der anderen Seite der Box rumläuft. John Mir ist auch ein Weltmeister, ja, der weiß auch, wie er das Motorrad schnell um die Strecke kriegt. Also Honda, die Fahrer könnten Honda wirklich so ein bisschen tragen. Auch ein Alex Rins, ein mehrfacher Grand Prix-Sieger, der weiß auch, wie es geht. Also an den Fahrern liegt es nicht dabei, Honda.
Ja, das finde ich einen guten Aspekt, das stimmt. Also fahrerisch, also Honda hat mit einer der besten Fahrer, die überhaupt kann in einem Team haben, also mit Marc Marquez und Joan Mir. Also jetzt musst du dir vorstellen, wenn das Bike jetzt noch konkurrenzfähig wäre, das wäre anders geil. So ein Joan Mir, so ein Marc Marquez dann vorne mit den Ducatis, ey. Weltklasse mit den Aprilias und am besten dann noch Yamaha noch gut und dann noch die KTM, die noch von hinten kommt. Ja, also es könnte alles echt Weltklasse sein, aber ist es halt nicht. Dennoch, Joan Mir, wie schon vorher angesprochen, hat mich jetzt echt nicht enttäuscht. Also, was will man denn auch mehr erwarten jetzt? Was will man mehr erwarten? Ich weiß nicht. Es ist klar, dass der jetzt noch nicht vorne mitfährt und noch nicht auf Marcus seinem Niveau ist, aber eigentlich nicht weit weg ist. Aber so richtig wird das sich jetzt erst zeigen in Portimão. Wie der Stefan Prater damals gesagt hat, in Europa, da fängt die Saison von neu an. Okay, sie fängt dieses Jahr nicht von, doch, sie fängt eigentlich doch wortwörtlich von neu an in Europa. Ja, deswegen müssen wir abwarten, was Portimão und die Testfahrten da noch bringen.
Dann kommen wir, nämlich KTM. Und zwar beste KTM. Strich, Gasgas, ja eigentlich dasselbe. Gasgas Tag 3 auf Platz 13 mit Polis Baggero vor Brad Binder. Auf P14 beide 9 Zehntel hinter Luca Marini. Und Jack Miller, der Debütant, auch nur eine Sekunde zurück. Also die drei KTM slash Gas-Gas-Fahrer da innerhalb von einer Zehntel. Also sie bewegen sich da auch alle auf einem sehr ähnlichen Niveau. Rookie Augusto Fernandes 1,7 Sekunden zurück ist auch okay, würde ich sagen. Von Rookie Augusto Fernandes 1,7 zurück, 1,7 Sekunden zurück. Das wird nur besser werden. Ja, KTM, ich würde sagen, ein relativ ruhiger Test. Da weiß man eigentlich noch gar nicht, was man so davon halten soll. Ja, schwer rauszulesen, welche Richtung es da für KTM hingeht. Ja, da denke ich, müssen wir immer noch abwarten und ja, auf den nächsten Test oder auf das erste Saisonrennen warten, wo dann KTM am Ende stehen wird.
Ja, KTM, das ist einfach noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Also, es gibt unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, oh, KTM, ey, meine Güte, er kriegt auch wieder nichts hin. Andere sagen, jo, ist ja eigentlich doch noch ganz okay. Vor allem, dass KTM, die haben halt da schon fast alles neu, ne? Also, die haben einen neuen Motor, die haben alles neu, also. Da muss man das dann alles mal so ein bisschen zusammenfügen, diese einzelnen Teile. Und dann kann da natürlich schon was Gutes bei rumkommen. Aber es ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. KTM ganz klar. Mit Jack Miller haben sie auf jeden Fall, wie man auch gesehen hat beim Testen, einen Weltklasse-Regenfahrer. Also Jack Miller wirklich da im Regen auch dominiert, glaube ich, auch immer Erster gewesen, dann, wenn es mal geregnet hat. Und dann kommt der Fakt dazu, Jack Miller, ein Weltklasse-Regenfahrer, plus die KTM, die ist auch Weltklasse im Regen. Hat man letztes Jahr gesehen von den zwei Regenrennsiegen von Oliveira. Ne? Das muss man ausziehen. Also Jack Miller, guter Regenfahrer, plus KTM, gutes Regenbike. Also wenn es wirklich mal regnet an dem Rennwochenende, muss man Jack Miller definitiv, wie eigentlich immer, ganz vorne auf der Rechnung haben. Hat gesagt, das Bike, das wird nicht so schwimmen und das wäre auch gut im Aquaplaning, das wäre echt gut und das wäre auch so sanft beim Rausbeschleunigen, wo sie im Trockenen die Probleme haben, haben sie da im Nassen nicht, das ist auch interessant. Deswegen, also von KTM, im Regen kann man, denke ich, viel erwarten. Auch mit Brad Binder hat man auch einen guten Regenfahrer, auch mit Slicks, Stichwort Österreich in 2021. Deswegen. Also da hat man zwei sehr gute Fahrer. Auch im Trockenen können beide gut mithalten. Aber ich denke einfach, dass es so viel Neues war, dass diese 3 Testtage einfach mal gerade nicht gereicht haben, und alles so unter einen Hut zu bekommen. Deswegen, wie du gesagt hast, das wahre Gesicht wird man erst in Portimão sehen. Augusto Fernandes, 1,7 Sekunden zurück. Kann man ja mal gucken, wie letztes Jahr so die Rookies abgeschnitten haben. Deswegen 1,7 Sekunden, das ist okay, also kann man echt nichts sagen. Klar haben Nakagami und Augusto, glaube ich, wie viel Rückstand haben die? Auf 4 Zehntel oder so? Oder halbe Sekunde fast auf den dann nächsten Fahrer. Also es ist natürlich schon ein bisschen was. Aber die beiden, die werden auch noch kommen, und Augusto Fernandes kann man einfach momentan nichts Schlechtes gegen sagen. Poles Barro scheint auch ziemlich zufrieden zu sein. Mit der Gasgas finde ich gut. Und ja, aber so wirklich viel kann man einfach nicht rauslesen. Ich weiß nicht, so wie letztes Jahr. Da war KTM auch nicht gut beim Test, aber während der Saison jetzt auch nicht Weltklasse, aber immerhin irgendwie da. Und es ist einfach wirklich ein Fragezeichen. Mehr kann man eigentlich jetzt zu KDM nicht sagen.
Ja, aber wie du gerade eben schon angesprochen hast, Nakagami und Augusto Fernandes fallen ein bisschen ab. Aber wir haben einfach 20 Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Moby Dandy haben wir mit 1,097 Sekunden, also fast 1,1 Sekunden zurück auf Platz 20. Man redet ja die ganze Zeit davon, ja, so Honda und so schlecht, Yamaha schlecht. Aber es bewegt sich ja alles auf so einem hohen Niveau, die Top 20 innerhalb von einer Sekunde. Also man sieht, man kann jetzt schon eigentlich rauslesen, die MotoGP-Saison, die wird noch enger gefühlt werden.
Uff, ja, Tausendstel. Das sind keine Hundertstel mehr. Das sind Tausendstel Sekunden. Ob man das jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass es so eng ist. Und ich sag's, wie es ist. Also mal in der Saison, also beim Rennen mal, an einem Rennwochenende wirklich mal alle Fahrer innerhalb einer Sekunde. Das wird fast nicht wundern. Also wir hatten ja mal ganz krass irgendwie mal so, wo wir gesagt haben, boah, 18 Fahrer innerhalb einer Sekunde, ja, das ist nichts mehr. Jetzt sind es 20 und bald sind es vielleicht alle. Natürlich ist es auf einem hohen Niveau und das bringt natürlich auch für den nächsten Hersteller, auf den wir jetzt gleich eingehen, das ist sehr problematisch für diesen.
Genau, nämlich Yamaha. Fabio Quartararo auf der 17. Eine Sekunde weg und Franco Morbidelli auch 1,1 Sekunden weg, Platz 20. Ja, die Top-Speed-Probleme scheinen gelöst zu sein. Wenn man auf die Top-Speed-Trap schaut, 3 km/h langsamer als Francesco Bagnaia's Top-Speed, Morbidelli. Gut, ist da 6 km/h zurück, aber man ist dabei, man ist definitiv in dem Mix mit den anderen Herstellern. Also die Top-Speed-Probleme scheinen gelöst, aber dafür scheinen sich neue Probleme aufgetan zu haben.
Ja, Top Speed ist gut. Ich denke, es ist nicht sogar Quartararo irgendwie nah an der Top 10 dran. Top Speed mäßig. Oder ist der sogar in den Top 10? Ich glaube, ich habe irgendwie sowas. Also schon gut mit dabei. Ja, andere Probleme. Ist klar. Verbessert man sich in dem einen Bereich, verschlechtert man sich in dem anderen Bereich. Das ist eigentlich immer so, außer das Motorrad heißt Ducati. Nee, Spaß beiseite. Aber Yamaha hat Stärken, hat Schwächen. Die Schwächen, die sie jetzt natürlich durch den errungenen Topspeed bekommen, ist, dass sie ein bisschen was in den Kurven verlieren. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt förderlich, weil das ist eigentlich die Stärke und das Aushängeschild von Yamaha, gut in den Kurven. Das sind sie immer noch, natürlich. Und das Problem liegt eigentlich auch nicht unbedingt an den Kurven, sondern einfach am Qualifying. An der Teilattacke. Das ist das größte Problem. Quadarau hat gesagt, dass die Quali-Attack, das war einfach, die Time-Attack war einfach ein Trauerspiel, ein Desaster. Da ging nichts, auch aus den frischen Reifen ging einfach, konnte einfach nichts rausholen. Und er meint zwar, er fährt eine gute Runde und das ist irgendwie eine 57er-Zeit. Guckt er aufs Board, da ist er nur noch eine 1,58er-Zeit. Und das ist so ein bisschen das, was ihn ein bisschen beängstigt, weil wir haben es letztes Jahr schon angesprochen. Qualifying, vor allem für Yamaha, ist sehr wichtig. Vor allem wegen dem Überholen. Das Problem, was halt dieses Jahr hinzukommt, wir haben halt zwei Rennen und wir haben nur ein Quali. Und es ist nicht so wie in manch anderen Serien, dass man sich noch kann durch das Sprintrennen noch für das Hauptrennen noch irgendwie qualifikationsmäßig, also startplatzmäßig noch verbessern bzw. verschlechtern kann. Das geht nicht. Stand man Platz 5 oder Platz 10 im Quali am Samstag, startet man da im Sprint auf Platz 10 und im Rennen auf Platz 10. Das ist klar. Und man kann sich also nicht mehr verbessern. Das ist das Problem, was auch Quartararo sieht, weil das Quali, das ist so wichtig, weil sonst kann er vorne nicht mitfahren. Das ist das Problem. Er kann dann vorne einfach nicht mitfahren, wenn er von Platz 10, 11, 12 startet. Man muss eigentlich schon so in den Top 10 muss man 7 bis 8 Ducatis einfach sehen. Und wenn dann so ein Quadraro vom P12 startet, ja, wie soll er denn da vorbeikommen? Das geht nicht. Auch wenn er jetzt einen besseren Topspeed hat. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist das Problem. Rennpace-technisch ist er gut mit dabei. Da ist er nicht weit weg von den Ducatis. Das ist eigentlich auch nie das Problem von Quartararo. Die Pace, die ist immer gut. Und diese eine schnelle Runde, das ist das Problem. Um das Überholen, denke ich immer noch. Weil, okay, sie haben jetzt 3 km/h, glaube ich, gegenüber letztem Jahr gefunden. Aber ob das jetzt unbedingt so einen krassen Unterschied macht, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, wenn jetzt ein Quartararo mal 100 Meter vor ihm ist, jetzt übertrieben gesagt, dann wird er den nämlich einholen. Auf einer Geraden, wie es vielleicht damals mal war. Dennoch, Yamaha, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist einfach schade mit anzusehen, dass Yamaha und Honda so abbauen. Muss ich schon sagen, weil das kennt man nicht und ich wünsche mir wirklich für die beiden Hersteller, dass es besser wird jetzt zu Portimao, damit wir eine noch engere MotoGP-Saison erleben. Und die werden wir sowieso haben. Ich denke, dass genauso wie bei Honda, Marc Marquez die Kohlen aus dem Feuer holen. Oder vielleicht sogar so ein Dornier so, würde ich gar nicht mal so ausschließen. Der hat eigentlich jetzt erstmal nicht viel zu verlieren in der ersten Saison. Hat er nicht viel zu verlieren, würde ich sagen. Da kann er so ein bisschen noch so mitschwimmen. Da geht vielleicht was. Und auch bei Yamaha, da wird Quartararo die Kohlen aus dem Feuer holen. Irgendwie würde er es hinkriegen. Beim guten alten Morbidelli, muss ich schon sagen, sehe ich einfach momentan echt keine großen Verbesserungen. Und es tut mir so leid. Und ich weiß, es liegt teilweise an Yamaha selbst, aber man hat ja auch letzte Saison gesehen, was Quartararo noch rausgerissen hat und was Morbidelli rausgerissen hat. Das sind Welten. Und das tut mir so ein bisschen weh, weil wir wissen alle, dass Morbidelli ein krasser Fahrer ist und richtig schnell sein kann, aber er bekommt es halt einfach momentan nicht hin. Das ist echt nicht schön mit anzusehen.
Ja, wir wissen alle, was man wieder nie kann. Aber es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht alles vorbei, denn wir haben ja noch eine ganze Saison erhält. Er kann sich aus dem Loch rausfahren. Und arbeiten an seiner Pace kann er bei den nächsten Testfahrten Portimão. Die stehen in einem Monat an. Also die Teams haben jetzt Daten collected, Daten eingesammelt und in einem Monat geht es dann zum Testen wieder nach Portimão, das auch zugleich das erste Saisonrennen sein wird. Denn 2 Wochen später, nach dem Portimão-Test am 24.03. Bis 24.06. startet, ne, vom 24.03. bis 26.03. so, startet die neue Saison in Portimão. Die Saison geht also in Europa los, ja. Da gilt jetzt nicht mehr die Floskel, die Saison geht in Europa richtig los, denn die geht in Europa los. Ja, dann haben wir da Ende nächsten Monats den nächsten oder den ersten Grand Prix. Wird auch dann direkt nach Rio Hondo rübergesiedelt. Ja, also ist eigentlich alles vorbereitet hier für die nächste Saison. Die erste Ausfahrt ist geglückt. Ja, Jan, da würde ich sagen, ist eigentlich alles angerichtet für eine gute 2023er Saison.
Ja, ist alles angerichtet. Es muss nur noch alles gut über die Bühne gehen. Ich denke, dass 2023, ich hoffe, dass es nicht so einseitig wird. Und klar, einseitig heißt nicht direkt, dass es eine langweilige WM wird, weil wir haben Marini, wir haben Bagnaia, wir haben Bastianini, wir haben Bezzecchi, wir haben Jorge Martin, wir haben Alex Marquez, wir haben Juan Zarco. Können alle Weltmeister werden. Wir haben ja Vinales in LA, Espargaró. Dann sind es vielleicht nur, ist es nur ein Hersteller, die sich intern battlen, aber es ist wenigstens ein Battle und nicht so einseitig in dem Sinne, wie damals das Marc Marquez alles gewonnen hat. So ist es nicht. Ich denke, dass Yamaha, ich glaube nicht, dass die jetzt so weit weg sind. Also wirklich, irgendwie wird sich das einpendeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwie, ich denke, es wird so wie letzte Saison. Vielleicht bringt dieser Top Speed wirklich noch ein bisschen was, aber ich, so 3 km/h, ja, ich weiß nicht, ne? Das ist schon was. Da fehlt immer noch ein bisschen was, aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass der Mann auf einmal der Schnellste auf der Geraden wird. Ich denke, Yamaha und Honda, die werden da mitschwimmen und es wird wahrscheinlich viele Chaosrennen geben. Vielleicht auch schon direkt in Portimao. Letztes Jahr, ne? Hat es auch mal hier und da geregnet. Also in Portimao, es ist auch, kann direkt mal ein bisschen Chaos zum Anfang geben. Chaos natürlich immer interessant. Und ich bin auf jeden Fall gehypt und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich denke, es wird eine spannende Saison, weil es einfach viele Ducati Anwärter gibt, die da vorne wollen mitfahren. Auch noch Martin, der will bestimmt dem Bastian Niemann zeigen, hey, ich bin eigentlich der Richtige fürs Werksteam und nicht du. Das wird wahrscheinlich auch so ein kleiner Kampf werden zwischen den beiden. Und ja, die große Frage ist, kann Bagnaia den Titel verteidigen? Ich denke mal, zu diesem Thema Titel wird noch ein extra Podcast kommen mit auch so Bold Predictions und so, mit wilden Vorhersagen, die wir alle meinen, die passieren werden. Dazu wird noch ein extra Podcast kommen, wahrscheinlich kurz oder so ein bisschen vor den Testfahrten in Portimao. Und da wird auch noch eine Umfrage kommen auf Instagram, FlagMotoGP. Da werden wir noch euch zur Verfügung stellen, noch eure Predictions für die nächste Saison einzustellen. Und dann gehen wir die natürlich alle durch und da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, was ihr da so alles denkt, was passiert.
Ja, die 2023er Saison hat begonnen und natürlich jetzt auch Flag to Flag ist wieder voll mit dabei. Die Predictions kommen, wie Jan schon gesagt hat. Dann die Testfahrten, das erste Rennen, Jinchenan. Also, die Saison hat begonnen, hier auch auf dem Podcast-Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute erstmal. Es sind viele spannende Rennen und Podcasts in diesem Jahr voraus. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao.
Ciao.